HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Guten Morgen.
Frau Kurz.
Ja, das bin ich.
Ich habe Sie erkannt.
Hallo.
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 Hallo. Ich grüße
Hallo.
Sie.
Da. Meine Kollegin.
Hallo.
Kommen Sie rein.
Ja, super.
Der Heimatverein der Deutschen aus Russland in Neubergen. Eine Gemeinde im niedersächsischen Landkreis Kloppenburg. Nadja Kurz leitet die Geschäftsstelle. Das umgebaute Ladengeschäft liegt im Zentrum der Gemeinde. Hier stammt jeder zweite Einwohner aus einer russlanddeutschen Aussiedlerfamilie.
Also wir haben von Anfang an Sozialberatung gemacht. Wir haben auch viel so Gruppen hier. Also wir haben Gesprächskreise, Frauengesprächskreise und dann Seniorengesprächskreise. Wir haben eine Selbsthilfe für Menschen mit Alkoholproblemen. Der Sinn dieser Beratung ist ja, ich muss ja den Menschen helfen. Ich muss das Problem sehen und das Problem lösen. Und dann spreche ich Deutsch oder Russisch. Ne?
Nadja Kurz ist selbst Russlanddeutsche. Problemlos wechselt sie in der Beratung vom Deutschen ins Russische und umgekehrt. Russlanddeutsche sind die zahlenmäßig größte Gruppe von Aussiedlern in Deutschland. Und sie sind stark christlich geprägt, weiß Oliver Dürr, Beauftragter für Aussiedlerarbeit in der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg.
Es gibt ja in der evangelischen Kirche in Deutschland so schätzungsweise hinzugezogene Deutsche aus der ehemaligen Sowjetunion, die ich jetzt mal Russlanddeutsch insgesamt nenne, die heute vielleicht 2,5 Millionen in der EKD sind.
Das sind gut 10% aller evangelischen Christen in der EKD. Anders als die Bezeichnung vermuten lässt, stammen die Russlanddeutschen nicht aus dem Gebiet der Russischen Föderation, sondern aus den ehemaligen Sowjetrepubliken. Nadja Kurz zum Beispiel wurde als Kind Deutschstämmiger im heutigen Kasachstan geboren.
Bei uns in der Familie wurde immer Deutsch gesprochen, also aber das Plattdeutsch haben wir gesprochen. Also als ich eingeschult wurde, konnte ich nicht Russisch sprechen, ich habe nur das Plattdeutsche gesprochen.
Plattdeutsch war Alltagssprache in ihrer Familie, erzählt Nadja Kurz. Ihre mennonitischen Vorfahren stammen aus Norddeutschland, nahe der holländischen Grenze.
Irgendwann hat Katharina die Große damals die Deutsche aus Deutschland angeworben nach Russland. Und deswegen, die kamen als erstes nach Russland. Und deswegen ist es dieser Begriff auch so geblieben.
Um die sogenannten Russlanddeutschen und ihre Diversität zu verstehen, muss man ihre Geschichte betrachten. Die beginnt 1783 mit einem Manifest der russischen Kaiserin. Katharina die Große lud Bauern aus Westeuropa, vor allem aus den deutschen Ländern wie Hessen, Schwaben, Bayern und Ostpreußen, nach Russland ein. Die als tüchtig geltenden Landwirte sollten die Gebiete am Schwarzen Meer und an der Wolga kolonisieren. Auch die Vorfahren von Nadja Kurz folgten dem Ruf Katharinas, die jedem ein Stück Land versprach, Freiheit von Steuern und vom Militärdienst sowie Glaubensfreiheit. Vor allem Letzteres zog Anhänger religiöser Gemeinschaften nach Osten, erklärt Religionsforscher Frederik Elbert.
Also gerade bei den Mennoniten spielte das eine ziemlich starke Rolle, die eben zunehmend gemerkt haben, dass Preußen zum Beispiel nicht ihre Rechte als religiöse Minderheit da dauerhaft gewährleistet würden. Aber es gibt eben auch andere religiöse Gruppen, zum Beispiel Donauschwaben. Und es waren eben häufig eher pietistisch geprägte religiöse Gemeinschaften, die dann ganze deutsche Dörfer in Russland gegründet haben, die eben dann auch eine ganz stark eigene religiöse Identität hatten.
Die Siedler mit ihren unterschiedlichen Glaubensbekenntnissen lebten verstreut im riesigen Zarenreich, blieben aber jeweils unter sich. Katharina hatte zwar eingeladen, Kolonien zu gründen, aber Integration in die Mehrheitsgesellschaft war nicht gewollt. So entwickelten sich die Neuankömmlinge sozial und kulturell unterschiedlich.
Die evangelische Konfession in Deutschland hat eben andere Entwicklungen hingelegt als die stärker bewahrende, vielleicht auch ein bisschen stärker von äußeren Entwicklungen unbeeinflusste Religiosität dann dieser deutschen Gemeinschaften in Russland. Das hat eben dazu geführt, dass diese Form einer besonderen evangelischen Frömmigkeit in Russland einfach eine größere Rolle gespielt hat.
1871 wurden unter Zar Alexander II. Die Privilegien der Deutschen wie Steuerfreiheit und Selbstverwaltung abgeschafft. Der Wehrdienst wurde verpflichtend, Russisch Amtssprache. In den 1930er Jahren begann der Terror Stalins, der auch vor Russlanddeutschen nicht Halt machte.
Sie haben natürlich Ihre Erfahrung aus dem Stalinerlass, dass man ja nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion mit verantwortlich gemacht worden ist als deutsche Minderheit und es zu Deportation gekommen ist nach Sibirien oder nach Kasachstan oder anderen Teilen der Sowjetunion. Das prägt eine Familiengeschichte.
Ihre Familie lebte während des Zweiten Weltkrieges in der Ukraine, erzählt Nadja Kurz. Von den deutschen Truppen wurde sie in den Wartegau gebracht, ein Territorium, das nach der Besetzung Polens vom Deutschen Reich annektiert wurde. Als die Sowjetarmee nach Polen kam, wurde die Familie nach Omsk in Sibirien deportiert.
Das war diese Zwangsumsiedlung während des Krieges und das sind meistens die Erlebnisgenerationen, die leiden noch darunter, was da passiert ist.
In der Verbannung entstand eine Art Schicksalsgemeinschaft der Deutschen, erklärt Yannis Panayotidis, Integrationsforscher an der Uni Osnabrück.
Wo tatsächlich zum ersten Mal sowas wie eine russlanddeutsche Gemeinschaft auch wirklich entstand, während man vorher eigentlich stärker durch Konfession, aber auch durch regionale Herkunft eigentlich getrennt war.
In die Bundesrepublik ausreisen konnten Deutschstämmige erst in den 1970er Jahren. Im Rahmen der Familienzusammenführung durften sie zu Verwandten, die schon nach Kriegsende hierher gekommen waren. Nach und nach siedelten sich in bestimmten Gebieten, zum Beispiel im Landkreis Cloppenburg, viele Nachfahren der deutschstämmigen Siedler an. 1985 setzte Michail Gorbatschow eine Umgestaltung und Öffnung der Sowjetunion durch. Eine zweite Ausreisewelle begann, auf deren Höhepunkt bis zu 2,4 Millionen Menschen nach Deutschland kamen.
Die haben ihre eigenen Erfahrungswerte und sind deutsch aufgewachsen, aber eben unter ganz bestimmten Verhältnissen, haben ihre religiöse Prägung, ihre kirchliche mitgebracht. Dann sind viele Abschlüsse der ehemaligen Sowjetunion auch nicht anerkannt worden, sodass man hier ganz klein wieder anfangen musste.
Nadja Kurz kam 1988 mit ihren Eltern und 13 Geschwistern nach Mollbergen und gehörte zu den ersten Aussiedlern im Landkreis Cloppenburg.
Ich bin Buchhalterin vom Beruf, ich habe bei der Sparkasse gearbeitet. Das wurde nicht anerkannt. Eine Frau hat mir noch gesagt, wenn ich so putzen gehe als Lehrerin, da habe ich so ein stabiles Gefühl der Erniedrigung.
Und das Interessante ist aber, dass eben viele auch durchaus mit einem sehr positiven Bezug zu Deutschland und zu einer deutschen Identität nach Deutschland gekommen sind, aber das häufig eben eigentlich von der Aufnahmegesellschaft nicht unbedingt geteilt wurde, ne, sondern dass dann eben doch eben eher die Idee war, die sprechen entweder schlecht Deutsch oder ein komisches Deutsch. Also dass dann eben auch häufig von den Russen gesprochen und nicht eben von den Russlanddeutschen.
Viele Spätaussiedler fanden Halt und Sicherheit zuerst in ihren Kirchengemeinden, die sie zum Teil noch aus der Sowjetunion kannten. In den Religionsgemeinschaften fühlten sie sich verstanden und angenommen, erklärt Integrationsforscher Yannis Panayotidis.
Das hatte dort was Verbindendes und das hat hier eben auch wieder unter anderen Vorzeichen was Verbindendes. Und das sind tatsächlich Kirchenstrukturen, die ganz viel mit diesem Phänomen von Migration zu tun haben. Aber eben auch schon vorher unter Zwangsverbannung und dann ist eben so eine Kirchengemeinschaft durchaus etwas, wo man Halt findet und Solidarität findet.
Nimmer wieder, drum wünsch ich dir Glück.
Die aus ihrer Lebensgeschichte resultierende besondere Frömmigkeit vieler Spätaussiedler fällt auf. Natürlich gibt es auch unter den Deutschstämmigen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken viele, die mit Gott absolut nichts am Hut haben, genau wie im bundesdeutschen Durchschnitt. Doch die prägen nicht das öffentliche Bild. Das prägen vor allem die streng Gläubigen, die nach der Bibel leben.
Ja, das sind hier unsere Räumlichkeiten, Büro, ne? Da ist mein Vorstand und alles. Das ist hier der Eingang, für zwei Seiten haben wir das, ne? Wir haben das hier reingebaut vor so 8 Jahren, glaube ich. Haben wir reingebaut. Praktisch hier war das, der Flur, der kleine Flur haben wir mit dranbauen, weil wir, das wurde uns zu klein.
Waldemar Meyer ist Pastor der Freien Evangeliumschristengemeinde, eine sogenannte Pfingstgemeinde. Der 59-Jährige leitet 5 Christengemeinden in Kloppenburg und Umgebung. Diese Kirche hier sei 1991 eingeweiht, erklärt der im sibirischen Omsk geborene Russlanddeutsche.
Und das ist hier der Saal, ja, das ist hier. Ne? Sonntag ist es immer voll, in der Woche nicht so. Ne? Wir haben mehrere Gemeindechöre, ne? Wir haben Musikgruppen, wir haben Blechbläser, wir haben Streichorchester, wir haben elektronische Musik. Ne? Sonntag ist es voll.
Im hinteren Teil des riesigen Gebetshauses zeigt Pastor Meyer den Mutter-Kind-Raum, wo Mütter ihre Babys wickeln und stillen, den Gottesdienst verfolgen können und so die anderen in ihrer Andacht nicht stören. Auch an Gottesdienstbesucher mit mangelnden oder fehlenden Deutschkenntnissen ist gedacht. In der Dolmetscherkabine wird die Predigt ins Russische übersetzt.
Als Pfingstler, wir nehmen zur Grundlage unseres Glaubens die Bibel, darauf bauen wir. Wir verkündigen das ganze Evangelium und akzeptieren die ganze Bibel. Wir leben nach der Bibel und das ist die Grundlage des ganzen Lebens.
Pastor Meyer kann mühelos Bibelstellen zitieren, die in seinen Augen vorgeben, wie ein rechtschaffener Pfingstler leben soll. Im 2. Buch Mose, Vers 18 steht: Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Gott hat also einen Plan, dass der Mensch eine Ehe schließt und eine Familie gründet, erklärt der Prediger. Und nur dort findet für die Mitglieder der Freien Evangeliumschristengemeinde Sexualität statt.
Sexualität ist was Schönes, nicht, dass wir das verteufeln, in keinem Fall nicht. Aber Sexualität ist halt in der Ehe und ist ein wichtiger Teil im Leben. Das ist ein Geschenk Gottes, was Gott den Menschen gibt. Aber es ist halt in der Ehe und das macht uns dann glücklich. Ja, dann, wenn wir es als Glück annehmen und leben, ja, und beglücken einer den anderen mit dem, was Gott den Menschen auch gegeben hat. Da legen wir Wert drauf.
Die Freie Evangeliumschristengemeinde erwartet von ihren Mitgliedern Verzicht auf Empfängnisverhütung. Das erklärt den Kinderreichtum der Familien. Und auch das begründet Pastor Waldemar Meyer mit der Bibel. Er selbst ist mit 14 Geschwistern aufgewachsen und nennt 13 Kinder sein eigen.
Eine Frau, die sich entschieden hat, Ehefrau zu werden, ist die Hauptpflicht der Frau, sorgen für ihre Kinder. Und als Mutter, das ist halt das Höhere, was Gott in eine Frau hineingelegt hat. Nicht, dass sie jetzt zweitrangiger ist als der Mann. Nein, Gott hat ihr viel mehr gegeben, viel verantwortungsvoller dargestellt, dass ein Mann den Kindern gar nicht so viel geben kann.
Zu diesem konservativen Familienbild gehört auch: Untreue Ehepartner werden aus der Religionsgemeinschaft ausgeschlossen. Denn das verträgt sich mit den Grundfesten der Gemeinschaft nicht. In der Pfingstgemeinde ist die Teilnahme an mehreren Gottesdiensten pro Woche üblich. Genauso wie die Abgabe des Zehnten zur Finanzierung der Gemeinde. Freiwillig natürlich, betont Waldemar Meyer. Pfingstler, so der Vorwurf der Mehrheitsgesellschaft, nicht nur in Kloppenburg und Umgebung, kapseln sich ab, meiden das Vereinsleben, das auf dem Land eine wichtige Rolle spielt im sozialen Zusammenleben.
Ich bin ja kein direktes Mitglied, meine Frau schon. Und ich habe auch innerhalb meiner Familie kein Mitglied in der Pfingstgemeinde und hatte früher auch sehr viele Vorurteile.
Eugen Derksen wurde in der Nähe von Omsk geboren, kam mit 6 Jahren nach Deutschland. Seine Frau ist Mitglied der Pfingstgemeinde, nahm ihn mit dahin.
Nach und nach habe ich gemerkt, dass die Vorurteile einfach nicht stimmten. Das größte Vorurteil ist eigentlich, dass man sich am liebsten abschotten möchte. Man sucht automatisch die Gleichgesinnten. Ja? Also Fußballfans suchen Fußballfans. Das ist ganz normal. Und wenn man gemeinsam den Glauben als Basis hat, dann findet man auch viel schneller zusammen und dann hält man auch viel eher zusammen. Dann unternimmt man auch in der Freizeit viel mehr zusammen, anstatt mit anderen. Und das wird auch nochmal verstärkt, dass man aus einem anderen Land zusammen hergekommen ist, dort diese Basis hatte, hier hingekommen sind und hier hat man direkt auch eine Basis gehabt. Und das schmeißt man nicht einfach weg. Das kann ja nur gut sein für eine Gemeinde, wenn man zusammenhält. Und das ist keine Abschottung, das ist einfach nur eine andere Lebensweise.
Der 34-Jährige lebt zusammen mit seiner Frau Marina und den drei Kindern nach den Werten und Vorstellungen der Pfingstgemeinde. Sie trinken zum Beispiel keinen Alkohol und weisen zur Begründung auf die Bibel. Denn im neutestamentlichen Epheserbrief stehe: Und saufet euch nicht voll Wein, daraus ein unordentlich Wesen folgt. Es sei schwierig, so Eugen Derksen, am ortsüblichen Vereinsleben teilzunehmen.
Wenn man sich in bestimmten Vereinen nicht engagieren möchte, wo es regelmäßig abends Alkohol gibt und man möchte keinen Alkohol trinken, dann ist das einfach schwierig. Man will es keinem verbieten, es ist jedem selbst überlassen, aber es ist einfach dann schwierig. Ja? Heißt nicht, dass es keine Personen gibt, die trotzdem doch in diesen Vereinen tätig sind. Die gibt es vereinzelt, absolut. Aber die, die schon in dem Verein sind und die das schon jahrelang und jahrzehntelang leben, die wollen das natürlich auch nicht aufgeben, was auch verständlich ist. Aber das ist halt eine natürliche Lebensweisenbarriere, die das auseinanderhält. Nichts um böse Willen, sondern es ist einfach so, wie es ist.
Auch Fernseher sind in vielen Pfingstlerfamilien ein Tabu. In der Bibel sei davon die Rede, dass Christen zwar alles erlaubt ist, aber nicht alles diene zum Guten und nichts solle gefangen nehmen. Und es gibt sehr vieles, was in den Augen der strenggläubigen Russlanddeutschen heute die Menschen gefangen nimmt. Dazu gehören beispielsweise Fernsehen, Kartenspiele, Spielotheken und vieles mehr.
Solche Sachen gehören halt nicht zu einem rechtschaffenen Leben und deswegen versucht man das zu vermeiden. Und ich finde das absolut nicht falsch. Das heißt nicht, dass ich das andere nicht gönne. Wenn es jemand machen will, dann werde ich ihn niemals aufhalten. Das ist seine Entscheidung. Aber wenn er mich nach meiner Meinung dazu fragt, dann kann ich ihm das sagen.
Weltweit bekennen sich 200 bis 600 Millionen Menschen zur Pfingstbewegung. Davon rund 300.000 in Deutschland.
Ich würde sagen, so 40% von den Russlandsdeutschen in Molbergen sind Pfingstler. Und Pfingstler, die nehmen den Glauben so, wie es in der Bibel steht und leben ihren Glauben streng. Deswegen also hat es schon einen Einfluss auf das Leben.
Nadja Kurz, deren Eltern schon in Kasachstan einer Pfingstgemeinde angehörten und deren Vater dort Prediger war, bezeichnet sich selbst als nicht aktives, also passives Mitglied der Pfingstgemeinde. Sie ist seit 23 Jahren politisch im Gemeinderat aktiv und versucht den Brückenschlag zwischen Einheimischen, Russlanddeutschen und den Pfingstlern mit russlanddeutschem Hintergrund. Pfingstlerfamilien schicken zum Beispiel oft ihre Kinder aus religiösen Gründen nicht in den Kindergarten oder auf Klassenausflüge.
Ich spreche die Eltern an und ich sage auch denen, da gibt es ja immer eine Möglichkeit, wenn so eine Klassenfahrt ist, dass auch einige Eltern mitfahren. Die sollen mal mitfahren und da müssen ihre Kinder behüten. Und dann also kennen sie das von der anderen Seite, wie es da wirklich läuft und das machen wir auch.
Kindererziehung sei wichtig, sagt Pastor Meyer. In der Bibel stehe, dass wir unsere Kinder lieben und erziehen sollen und nicht die Verantwortung dafür abgeben sollen.
Wir mischen sich ein in die Erziehung der Kinder. Wenn es auch manchmal den Schulen vielleicht nicht passt, aber wir sind dabei. Es sind unsere Kinder und wir wollen unsere Kinder christlich erziehen und wir legen alles daran.
2015 hatte die Freie Evangeliumschristengemeinde Molbergen bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde einen Antrag auf Genehmigung einer Grundschule in freier Trägerschaft eingereicht. Gegen eine Bekenntnisschule spreche eigentlich nichts, erklärt Integrationsforscher Yannis Panagiotidis.
Im Sinne eines pluralistischen Gesellschaftsbildes haben solche Schulen mit religiösen Werten ihren Platz, solange sie sich zu grundsätzlichen Konsens bekennen. Dieser Konsens heißt im schulischen Kontext Rahmencurriculum. Solange man sich innerhalb dieses Rahmencurriculum bewegt und ja, auf dem Boden des Grundgesetzes und so weiter, ist dagegen prinzipiell nichts einzuwenden, zumal die deutsche Schule weit davon entfernt ist, grundsätzlich säkularisiert zu sein. Und solange hat so eine Bekenntnisschule durchaus auch ihren Platz.
Darauf wollte sich die Freie Evangeliumschristengemeinde allerdings nicht einlassen. Stattdessen sollte es dort weder Sexualkunde noch Sportunterricht geben. Eine freie Schule wird jedoch nur genehmigt, wenn die Unterrichtsinhalte öffentlichen Schulen gleichwertig sind, um staatlicherseits vorgegebene Lernziele zu erreichen. Das kann man aber nicht, wenn man Fächer vom Lehrplan als unchristlich verdammt. Deshalb erhielt die Pfingstgemeinde keine Genehmigung zur Gründung einer Schule.
Eine Freikirche tendiert ja dazu, dass der Sozialverband identisch ist mit dem kirchlichen Leben. Dann brauchen sie oder wollen sie keine Disco oder kein Kino oder kein Fernsehen. Oder sie sagen, es reicht bei der Familie im Sozialfamilienverband unserer Gemeinde, da kennen wir die Leute Und da wissen wir, dass sie gläubig sind und dass da alles mit den Kindern in Ordnung ist. Das ist eine Möglichkeit, Religion zu leben, die christlich immer da gewesen ist. Volkskirchlich ist man da etwas freier und hat eben dann auch eine Streuung von dem, was man toleriert und was man auch miteinander lebt oder auch, dass man Privates von Kirchlichem trennt.
Die christlichen Volkskirchen in Deutschland, die evangelischen Landeskirchen und die römisch-katholische Kirche, wo auch viele russlanddeutsche Gläubige beheimatet sind, setzen seit vielen Jahren auf ökumenische Verbindungen, sagt Pastor Oliver Dürr. Das griechische Wort Ökumene heißt wörtlich übersetzt die ganze bewohnte Erde und meint die Bemühungen um weltweite Einigung und Zusammenarbeit der verschiedenen Konfessionen. Weltweit, also auch in Mollbergen?
Da, wo sie möglich ist, tun wir das. Es gibt zum Beispiel ökumenische Gottesdienste, katholisch, evangelisch, pfingstlerisch in der Grundschule. Oder es gibt auch andere Bereiche, wo man sich auch zu öffentlichen Veranstaltungen sieht und trifft. Es ist nicht die selbstverständliche Ökumene, wie wir sie mit der katholischen Kirche heute haben. Das liegt schon allein daran, dass, wenn sie Erwachsenentaufe nur akzeptieren, es schwierig ist für gewisse Kirchen, dann die Kindstaufe der Großkirchen, orthodox, evangelisch, katholisch, so einfach anzuerkennen. Und da gibt es dann schon manchmal, dass man mehr sich wünscht, aber zurzeit noch dogmatisch mehr nicht geht.
Der evangelische Seelsorger Oliver Dürr kennt nicht nur die Schäfchen seiner Gemeinde. In einem kleinen Ort wie Mollbergen kennt jeder jeden, erst recht ein Pastor. Die Russlanddeutschen seien nicht alle strenggläubige Pfingstler, betont Dürr, auch wenn diese das öffentliche Bild prägen.
Grundsätzlich ist es so, dass die Mehrheit der Russlanddeutschen einer der großen Kirchen angehören. Also die meisten sind evangelisch-lutherisch, es gibt dann einen Prozentsatz katholisch und auch durch die in der Familie dann eingeheirateten russischen Familienmitglieder dann die orthodoxe Kirche.
Seine evangelisch-landeskirchliche Gemeinde ist nach dem Krieg gewachsen, mitten im bis dahin streng katholischen Oldenburger Land. Viele Flüchtlinge und Vertriebene des Zweiten Weltkriegs siedelten sich hier an. Vor allem aus den evangelischen Gebieten Schlesiens, Ostpreußens und Pommerns. Die alte Kirche platzte aus allen Nähten. Eine neue musste her. Ein Grundstück im Dorf war nicht zu bekommen, sodass man sich für ein Birkenhain außerhalb des Ortes entschied. Der damalige Pastor, selbst ein Vertriebener aus Schlesien, verglich den Birkenhain mit seiner Kirche im schlesischen Glogau.
Und in Glogau hieß sie zum Schifflein Christi. Und als sie herkam, sagte der alte Michalke, naja, das ist wie früher in Glogau, wir nennen sie dann auch zum Schifflein Christi. Es war ja diese Trotz- und Trutzhaltung auch. Man war dann hier so in so einem geschützten Raum und man war durch den Namen und dadurch, dass man wieder eine eigene Kirche hatte, war man eben auch mit der Heimat verbunden. Die Leute haben ihre Bibel, den Namen der Kirche und ihren Glauben mitgebracht.
Doch nicht nur das, sagt Dürr auf dem Weg in die Sakristei, wo eine alte, zerlesene Bibel aufgeschlagen liegt.
Sehen Sie, das ist 1806 oder 7. 1807. Sie ist völlig kaputt. Das ist eine der schlesisch mitgebrachten, die ganz lange auf einem Dachstuhl war. Man hat sie dann wiedergefunden und keiner mochte sie wegschmeißen. Und dieses Bild war auch dabei. Luther, hier bin ich kann nicht anders. Das meine ich mit dem. Sie haben ihre Bibel mitgebracht, ihren Glauben und den Namen ihrer Kirche. Keiner mochte es wegschmeißen und restaurieren können sie es nicht. Das Gedächtnis eines Volkes wird ja in der Kirche aufbewahrt. Das ist eben das Gedächtnis einer kleinen Gemeinde. Ja. Das ist nichts wert, aber es ist ganz tief in der Seele dieser Gemeinde.